Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Mike Herbstreut. Hallo. Als Modefotografin in der Modestadt Mailand leben, eigentlich ein Traum, sollte man meinen. Aber für die 20-jährige Fotografin Valeria Schaschenok ist es alles andere als das. Sie ist geflüchtet nach Mailand vor den russischen Truppen in der Ukraine und hat momentan ganz andere Sachen im Kopf als Modefotografie. Was auch daran liegt, dass sie auf der Straße in Mailand ständig erkannt wird. Denn Valeria ist TikTok-Star. Sie ist berühmt geworden mit Videos, in denen sie den Krieg in der Ukraine und die Zerstörung ihrer Heimatstadt dokumentiert hat. Sie hat jetzt ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen und wir sprechen gleich darüber mit ihr hier in Corso Kunst und Pop. Und wir schauen auf die Billboard Music Awards gestern, bei denen eine 19-Jährige rekordverdächtig abgeräumt hat, und zwar diese hier, Olivia Rodrigo mit Good For You. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Als wäre man in den frühen Nullerjahren aus einer Zeitmaschine gefallen, ist aber kein Pop-Punk von Avril Lavigne, sondern von Olivia Rodrigo, 19 Jahre alt, kommt aus Kalifornien und gehört aktuell zu den erfolgreichsten PopmusikerInnen der Welt. American Music Award, Apple Music Award, Brit Award, MTV Video Music Award, 3 Grammys und seit gestern Abend 7 Billboard Music Awards. So viel hat dort gestern nicht mal die omnipräsenten Superstars wie The Weeknd oder Kanye West gewonnen, die eigentlich immer so Favoriten sind bei solchen Preisverleihungen. Bei der gestern, da hat hauptsächlich die Chartplatzierung gezählt. Seit grob anderthalb Jahren mischt Olivia Rodrigo also das Pop-Business auf. Trotzdem ist sie für viele nach wie vor so ein bisschen ein relativ unbeschriebenes Blatt. Deshalb spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Ina Plodroch über Rodrigo. Frau Plodroch, wie ist Olivia Rodrigo denn aus dem gefühlten Nichts an diesen ganzen Megastars vorbeigezogen?
Ja, ich meine, angefangen hat sie schon als Kind, da hat sie schon Klavier gespielt, ist mal in Talentshows aufgetreten. Und wie das dann in den letzten anderthalb Jahren alles so passiert ist, das ist schon erstaunlich. Und seit einem Jahr auch hält sich dieses eine Album, das sie bisher draußen hat, auch in der Öffentlichkeit, Sour heißt das. Und das ist in diesen Popzeiten schon enorm, weil eigentlich ist alles super schnelllebig. Ein Album ist draußen, längst wieder vergessen. Und dass das so ein Jahr da bleibt, das ist schon besonders. Und ihr Sound ist, haben wir eben gehört, zum einen dieser Pop-Punk von Avril Lavigne, bleibt sofort im Ohr so ein Song wie Good For You, den wir eben gehört haben. Und wenn man sich das mal bei ihren Konzerten anschaut, kann man sich alles bei YouTube online anschauen, da singen die Fans dann wirklich fast lauter mit als sie selbst, sogar bei ihren Powerballaden. Davon hat sie auch einige. Da sitzt sie dann immer nur selbst am Klavier. Und selbst da grölen alle ganz laut mit. Also sie ist schon so ein richtiger Teenie-Star. Und bekannt geworden ist sie allerdings nicht durch diese Musik, sondern wie klassisch im US Pop fast schon als Disney-Darstellerin.
Tja, unter anderem Justin Timberlake und Britney Spears lassen so ein bisschen grüßen. Funktioniert also immer noch, durch Disney ganz, ganz nach oben zu kommen im Pop-Business. Bei Rodrigo war es durch ihre Rolle in der Serie High School Musical, The Musical, The Series und ja auch ganz wichtig heutzutage TikTok, oder?
Ja, genau. Ohne TikTok läuft im großen Popgeschäft ja sowieso nicht mehr viel. Und so ging das auch bei ihr los, also Disney hin oder her. Ihr erster Song, Driver's License, das ist eigentlich so ein relativ lahmer Song. Also der hat nicht mal so einen klassischen Pop-Refrain dabei oder so, aber der war trotzdem perfekt für TikTok konfektioniert. Das heißt, der hatte so ein, zwei besondere Stellen im Song und so ein paar Twists da drinne. Und diese Stellen haben sich so besonders gut dafür geeignet, dass viele Fans sich dazu gefilmt haben und das dann bei TikTok hochgeladen haben und den Song so super groß gemacht haben. Und das hatte sie sogar schon beim Schreiben im Kopf. Das hat sie der New York Times erzählt, dass es eben diesen TikTok-Moment geben soll. Ja, und dann kommt sicherlich noch hinzu, dass eben viele Gen Zler, viele junge Leute sich total damit verbunden fühlen, mit diesem Gefühl von, okay, das erste Mal im Auto sitzen, erstes Mal alleine Auto fahren, die erste Trennung im Nacken und dann so dieses Gefühl von älter werden und sowieso der Überforderung dieser Teenager-Gefühle. Ja, und damit wurde sie, obwohl sie ja eigentlich eben schon so Disney-Schauspielerin war oder ist, fast auf einen Schlag wirklich nochmal so ein richtig ordentliches Stückchen berühmter. Und damit war eigentlich fast schon klar, dass ihr Debütalbum, das ist jetzt fast ein Jahr draußen, super erfolgreich wird. Und von diesem Disney-Image hat sie sich aber mittlerweile eigentlich befreit, würde ich sagen. Also weil sie ihre Songs auch immer mitschreibt oder auch mal alleine schreibt.
Passt also irgendwie in diese Zeit, in der die späten 90er oder die frühen Nullerjahre sowieso sehr, sehr präsent sind.
Ja, das passt total da rein. Und da kann man natürlich jetzt super leicht sagen, ja, ja, kommt alles zurück. Neu ist das ja wohl gar nicht. Klar, aber es ist auch nur auf den ersten Blick so, weil Olivia Rodrigo und viele andere PopkünstlerInnen, die scheinen gerade so diesen Sound und die Songs aus den 2000ern in die heutige Zeit zu überführen. Also der Sound gefällt den Gen Zlern, also den jungen Leuten scheinbar total, aber dieses Bild von, wie Avril Lavigne das noch gesungen hat, oh ja, sie hofft, dass dieser Skater-Typ sich mal in sie verliebt, nee, das geht nicht mehr. Da singt Olivia Rodrigo dann eher, dass sie sich nicht mehr verbiegen will, um diesem Typen zu gefallen, sondern lieber bei sich bleiben will. Also es ist ein ganz anderes Selbst- und Frauenbild, würde ich sagen. Außerdem geht es weniger um so Empowerment-Songs, so von wegen, ja, wir sind alle stark und so weiter, sondern eher so, ja, ein bisschen mehr Mut, um auch Schwäche zu zeigen, einfach mal zu sagen, ja, ist jetzt irgendwie gerade alles nicht so super, aber naja, komm, wird auch schon wieder. Ja, und auch sonst ist bei Olivia Rodrigo beispielsweise, da sind nicht so viele Männer mit auf der Bühne, wie bei Avril Lavigne zum Beispiel. Es hat also grundsätzlich so ein bisschen was Feministischeres gleichzeitig, und das ist ganz spannend, wie sie so auftritt, ist sie super gestylt. Also fast wie so ein richtiges Pop-Sternchen mit so einem manchmal kurzen Glitzerkleid, tanzt dann auch so eine richtige Choreografie und dann aber bricht die Choreografie ab und sie tanzt einfach nur so drauf los, hebt ihre Hand. Und das zeigt eigentlich, was sich in den letzten 20 Jahren auch noch geändert hat. Damals war so klar, ja klar, Avril Lavigne ist zwar im Mainstream, aber die sollte so das Rockermädchen verkörpern. Und das ist heute nicht mehr so. Sie kann das Glitzerkleid tragen, dazu irgendwie die E-Gitarre in der Hand haben, auch im Mainstream sein und Pop-Punk spielen. Alles geht.
Gestern Abend hat Olivia Rodrigo 7 Billboard Music Awards bekommen. Ina Plodroch hat sie vorgestellt. Vielen Dank.
Ich sing für dich, wenn du nicht weißt, wo deine Leute sind. Wenn rings um dich nur Krieg und Krise tobt. Und auch auf deine Welt ein harter Regen fällt. Und du nicht weißt, wo deine Liebe wohnt. Und ich sing für dich. Und alle, die schon in den Abgrund schauen und Schicksalsstürmen gegenüberstehen, die auch wenn es vielleicht grad so zum Leben reicht, versuchen aufrecht ihren Weg zu gehen. Ich sing für die, die durch die Städte strauchen, für die, die in den Dörfern einsam sind, die unbemerkt von allen aus dem Raster fallen, die, die irgendwo gestrandet sind. Ich sing für dich, wenn du dich fragst, was eigentlich vor sich geht. Dass immer mehr mit denen mitmachen. Die Hass und Ängste schüren und sie in die Irre führen. Und nur vom Elend anderer profitieren. Und ich sing für dich, wann immer du im Wahn der Wirklichkeit verloren gehst und nicht mehr weißt, wohin. Du gegen Mauern rennst und mit Dämonen kämpfst. Du Hilfe brauchst und ich nicht bei dir bin. Ich singe für die Alten und die Kinder. Ich sing für jede Frau und jeden Mann. Die unbemerkt von allen aufstehen, wenn sie fallen. Und jeden, der das nicht alleine kann.
Ich sing für dich, wenn rings um dich nur Krise tobt, singt Jochen Distelmeier in seinem neuen Song da eben. Und mit Krisen, damit kennt sich Valeria Schaschenok leider aus, auch wenn sie erst gerade jetzt mal 20 Jahre alt ist. Die Ukrainerin, die hat im Februar angefangen, Videos auf TikTok über den Krieg in ihrem Heimatland zu veröffentlichen, die millionenmal angeklickt wurden. Es sind Videos, die, naja, man muss schon irgendwie so ein bisschen sagen, die unterhaltsam sind, manchmal sogar lustig. Valeria hat sich für ihre Videos aus dem Krieg nämlich auf beliebte TikTok-Trends draufgesetzt. Zum Beispiel auf den Trend, bei dem Leute merkwürdige Dinge in ihren Wohnungen zeigen, zu so heiterer Musik wie dieser hier. Und sie hat dann eben, statt komische Einrichtungskram zu zeigen, ihren Alltag im Luftschutzbunker gezeigt. Haare föhnen mit der Heißluftpistole, der Mutter beim Pfannkuchen machen, auf dem Minikocher zugucken, rausgehen und checken, was Putin gestern wieder alles in der Stadt zerbombt hat. 50 Millionen Mal wurde dieses Video bislang angesehen. Mittlerweile ist Valeria nach Mailand geflüchtet, hat dort ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen und ihr Leben im Krieg. Und ich habe vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen und sie als erstes gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, TikToks über den Krieg zu machen.
First of all, I don't the person who are wanna to like cry every day realizing the horrible things.
Ein Grund war, dass ich nicht jeden Tag nur weinen wollte. Aber ich hatte gar nicht zu 100% realisiert, dass in meinem Heimatland gerade Krieg ist. Meine Verwandten und meine Familie waren relativ sicher. In unserer Heimatstadt Tschernihiw war zu Beginn alles einigermaßen okay. Wir hatten immer noch Essen, Elektrizität, Wasser. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Als dann die BBC oder CNN nach Interviews mit mir gefragt haben, habe ich mich gewundert. Wissen die vielleicht mehr als ich? Wissen die vielleicht, wie furchtbar alles im Rest des Landes ist? Und dass der Krieg nicht in ein paar Tagen vorbei sein wird, wie ich immer gedacht hatte, in unserem Bombenschutzkeller? Ich habe dann angefangen, rauszugehen, Videos von der Zerstörung zu machen, um den Leuten zu zeigen, dass das real ist. Es ist kein Film. Als ich nach 17 Tagen im Bunker geflohen bin, war die Situation furchtbar. Russische Soldaten haben auf Autos geschossen, in denen Menschen geflüchtet sind.
From my country by car, Russian soldiers shot in cars, people dead, people was killed by Russians, not a movie.
Haben Sie denn auch Reaktionen bekommen, so in der Art, der Krieg, das ist nichts, worüber man TikTok-Videos mit so ein bisschen schwarzem Humor macht?
Ja, das haben mir viele geschrieben. Aber mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen egal. Mich interessiert die Meinung meiner Bekannten und meiner Eltern. Die habe ich gefragt, wie sie das finden und ob ich das posten soll. Aber warum sollte mich die Meinung von irgendwelchen fremden Menschen interessieren? Mir war wichtiger, auf mich selbst zu hören und etwas Gutes für mein Land mit diesen Videos zu tun und die Menschen im Ausland zu informieren.
Die Videos sind auf jeden Fall extrem informativ und ich denke, viele haben dadurch auch nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen, was gerade in der Ukraine los ist und wie das Leben für die Menschen im Land ist.
Ja, ich konnte mit den Videos auch viele junge Menschen informieren. Laut Statistiken sehen meine TikToks zwar viele Menschen über 30 oder sogar 50, aber auch viele im Alter zwischen 15 und 20. Seit ich hier in Italien angekommen bin, kommen oft Jugendliche auf mich zu und fragen mich nach dem Krieg und der Lage in der Ukraine. Die kennen mich von TikTok und haben aus den Videos viel gelernt über die Geschichte meines Heimatlandes oder über Russland.
Das finde ich interessant, denn jetzt haben Sie ja ein Buch geschrieben, 24. Februar, und der Himmel war nicht mehr blau. Dabei haben Sie mit Ihren Videos ja schon Dutzende Millionen von Menschen erreicht, viel mehr, als Sie wahrscheinlich mit einem Buch erreichen können. Wollen Sie damit nochmal so eine ganz andere Zielgruppe erreichen, oder was ist das Ziel mit dem Buch?
I want to say, of course, people, because this book is not only about war.
Das Buch ist nicht nur über den Krieg. Es geht zwar um mein Leben während des Kriegs und auf der Flucht, aber es geht auch um mein Leben vor dem Krieg. Ich glaube, das ist wichtig, damit die Menschen verstehen, wie der Krieg das Leben der Menschen in der Ukraine verändert hat. Es ist ein bisschen wie ein Tagebuch. Die Person, die das Buch liest, kann nachempfinden, wie ich mich gefühlt habe während dieser Zeit. Ich hoffe zum Beispiel, dass viele Russinnen und Russen das Buch lesen. In meiner Schulzeit habe ich immer davon geträumt, dass ich irgendwann mal als Fotografin extrem viele Follower habe und Einfluss habe. Dieser Traum ist jetzt wahr geworden. Aber auf eine ganz andere Art, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich versuche, diese Bekanntheit für die Ukraine zu nutzen und für Hilfsorganisationen.
It happened in another situation, and I tried to use it famous for Ukraine.
How do you feel about it being like? Wie fühlt sich das denn jetzt für Sie an, wenn Sie in Mailand sind, in diesem ganz anderen fremden Land? Während in ihrer Heimat immer noch Krieg herrscht und ihre Eltern ja auch immer noch dort sind.
So many people can think that, oh, Ukrainian, you refugee.
Viele Leute denken, oh, du bist ukrainische Geflüchtete, du kannst überall hinreisen in ganz Europa. Ja, wir können überall hinreisen, sofern man das Reisen nennen möchte. Man muss eine Unterkunft finden, Arbeit, eine neue Sprache lernen, Freunde finden. Das ist nicht einfach. Als ich nach Mailand gekommen bin, dachte ich nicht, oh wow, Mailand, ich bin in Italien, so schön, was bin ich glücklich. Um ehrlich zu sein, ich denke an gar nichts. Ich bin einfach nur leer innerlich. Ich habe 17 Tage mit meinen Eltern in einem Bunker gelebt, musste sie dort zurücklassen. Die Flucht nach Polen hat 3 Tage gedauert. Das war eine wahnsinnig harte Zeit, wie ich in meinem Buch erzähle. Und die ersten 2 Wochen hier in Mailand war ich einfach nur depressiv. Dann hat mich mein Bruder angerufen und mir gesagt, dass unser Cousin gestorben ist, worüber ich dann rund um die Uhr nachgedacht habe. Dann musste ich Dokumente ausfüllen, um in Italien bleiben zu können. Und man muss sich an das fremde Land und die Kultur gewöhnen. Ich habe also sehr viele Dinge im Kopf. Reisen ist keins davon.
Sagt Valeria Schaschenok. Ihr Buch 24. Februar und der Himmel war nicht mehr blau ist bei Story One erschienen. Heute kommt es raus, 90 Seiten. Es sind auch einige Fotos von Valeria drin und kostet 16 Euro. Was Wahrheit ist und was Lüge, das ist momentan ja manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten im Zeitalter der Desinformation. Aber jetzt sieht es so aus, als müssten wir uns bald darüber keine Gedanken mehr machen. Darum kümmert sich nämlich in Zukunft eine eigene Behörde, das Amt für die ganze Wahrheit in Dresden. Und das würde diese Anmoderation mal direkt als Lüge abstempeln, denn ist natürlich Quatsch, die Behörde, die gibt's nicht, aber eine neue Ausstellung mit diesem Namen im Hygienemuseum Dresden. Und die zeigt Objekte und Geschichten über Lügen, Täuschungen, Fake News in Vergangenheit und Gegenwart. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sie sich für uns angesehen.
Schön, dass Sie da sind. Ist das jetzt eine Lüge von mir gewesen?
Was ist wahr und was gelogen? Das soll man sich schon an der Pforte fragen. Über eine Videoleinwand begrüßt Behördenleiter Hans Wahr im Amt für die ganze Wahrheit. Die BesucherInnen sind hier Anwärter. Um Mitwirkung wird gebeten.
Indem Sie uns helfen, die Lügen zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten, erhalten wir als Behörde ein Bild davon, was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir mit den Lügen heute und morgen umgehen wollen.
Durch knallgelbe Behördengänge geht es in die Amtsstuben der Abteilung für strategische Täuschung, der Kommission für Glaubwürdigkeit und ins Labor für Lügenerkennung. Objekte werden nur wenige gezeigt, Implantate, gefälschte Fußballtrikots, ein Lügendetektor. Nebenan in der zentralen Lügenanlaufstelle stapeln sich in Pakete verpackte Lügen. Scannt man sie ein, soll man entscheiden, wie schwerwiegend die Lüge ist. Lustig, nötig, ausnahmsweise erlaubt oder gar tödlich? Dabei geht es nicht nur um die eigene Wertung. Ein Bildschirm zeigt auch die Entscheidungen der anderen. Das lädt ein zum Nachdenken, was Wahrheit ist, was uns wahr erscheint und wo die Lüge anfängt.
Möchten Sie immer die Wahrheit wissen? Auch wenn sie vielleicht wehtut? Oder gibt es Wahrheiten, die sie vielleicht lieber nicht erfahren und sich gewünscht hätten, angelogen zu werden? Diejenigen, die in jedem Fall die Wahrheit wissen wollen, bleiben oder gehen in Sektor A, die anderen in Sektor B. Krass. Vielen Dank.
Wahrheit ist nicht nur das, was ist, sondern wird gesellschaftlich ausgehandelt. So könnte man das philosophische Fundament dieser Ausstellung beschreiben. Ein Amt für Wahrheit schien Kurator Daniel Tyradellis der einzig logische Ort dafür.
Das Amt macht nichts anderes, als sich darum zu kümmern, dass Normen eingehalten werden. Und in einer Gesellschaft wie der unseren geht es weniger um objektive Wahrheiten, sondern um gesellschaftliche Konventionen, die ein Gemeinwesen funktionieren lassen.
Aber Lügen sind nicht immer moralisch schlecht, sondern grundlegend menschlich. Und selbst in der Politik ist Lügen nicht per se falsch, argumentiert Tyradellis.
Man könnte sagen, die Lüge ist die Bedingung für Demokratie, weil nur beim Lügen ist man wirklich frei. Die Wahrheit ist ja das, wenn man sie mal hat, dann bindet sie ein.
Stichwort alternativlos. Und jede Utopie ist ja auch irgendwie eine Lüge. Klingt, als würde Tyradellis Querdenkern und Verschwörungsjüngern das Wort reden, ist aber nicht so.
Gleichzeitig basiert Demokratie auf Vertrauen. Und die Lüge ist genau das, was Vertrauen unterwandert. Und deshalb ist die Lüge durch und durch widersprüchlich, weil man sie einerseits braucht, aber andererseits, wenn sie zu groß wird, wenn sie Überhand nimmt, die uns den Boden unter den Füßen wegzieht.
Das Amt möchte nicht belehren, sondern zum Nachdenken anregen. Spielerisch, humorvoll, um die Ecke gedacht. Wenig direkte Wissensvermittlung, sondern Verstehen durch Tun.
Eigentlich sollte man jede Nachricht, die man täglich so bekommt, überprüfen, bevor man sie weiterleitet oder weitererzählt. Hier in der Dienststelle für Wahrheitsfindung können Sie das trainieren.
Wie man Fakes erkennt und was man glauben kann, da bleibt die Ausstellung allerdings erstaunlich oberflächlich. Ausgeglichen wird das durch ein umfassendes Veranstaltungsprogramm zur Medienbildung. Bis Dezember gibt es Diskussionsrunden, etwa zu Verschwörungstheorien und Online-Propaganda. Der Interviewerfinder Tom Kummer wird zu Lügen im Journalismus befragt und es gibt Führungen durch die Nachrichtenredaktion der Lokalzeitung. Eine wunderbare, humorvolle, lehrreiche Ausstellung, ganz ungelogen.
Besuchen Sie die Kommission für Glaubwürdigkeit. Sie können jederzeit reingehen, aber seien Sie bloß leise.
Kurz vor 3:30. Das heißt, das war's mit Corso Kunst und Pop für heute. Hier übernehmen nach den Nachrichten die Kolleginnen von Medias Res. Thema dann der rechte Terroranschlag in den USA und die Verbreitung solcher Anschläge über Livestreams. Mein Name ist Mike Herbstreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.